Herzlich willkommen zu One and a Half Sportsman.
Euer Podcast aus dem Sport und der Sportwissenschaft.
Ich bin Tim Bindel.
Und ich bin Christian Theiss.
Und heute haben wir das Thema
Sportunterricht. Wer braucht Sportlehrer?
Und da sind wir zur dritten Episode, auf die ich mich ganz besonders freue. Wir gehen in den Sportunterricht heute, Christian.
Ja, ist eigentlich ja so unser, von vielen wird das ja für uns als der eigentliche Sinn der Sportpädagogik beschrieben, aber das ist, ja.
Kann man drüber streiten. Wir haben viel damit zu tun, weil natürlich auch viele, die das Fach Sport, Sportwissenschaft studieren, das Ziel haben, Sportlehrerin oder Sportlehrer zu werden. Das muss man sagen.
Was ja was Schönes ist.
Das ist absolut ein respektables Ziel.
Genau. Und ja, da stürzen wir uns heute rein. Ich muss noch eine Sache nachschieben. Unser Titel ist natürlich gegendert. Also nur im Sinne der kurzen Darstellung des Titels beziehen wir natürlich auch Sportlehrerinnen und jedes weitere Geschlecht mit ein. Ich möchte mich jetzt schon dafür entschuldigen, wenn wir im Eifer des Gefechtes ja die kurze Form Sportlehrer heute verwenden.
Ja, vielleicht sage ich manchmal Sportlehrerinnen auch dann.
Ja, es gibt ja die Gender Gap, die kann man ja sprechen, so. SportlehrerInnen.
Ja, mal sehen. Ich improvisiere mich da mal wieder rein.
Da bist du ja gut drin, genau. Haben wir schon gelernt.
Ja. Aber als erstmal müssen wir noch mal kurz sagen, was das hier überhaupt ist, für die, die es zum ersten Mal hören, dass wir uns mit fachwissenschaftlichen Themen befassen, mit Themen aus dem weiten Bereich Sozialwissenschaften des Sports, mit einem Schwerpunkt Sportpädagogik. Und ja, dass wir ein buntes Programm bieten und damit wollen wir all diejenigen ansprechen, die sich für Sport und Sportwissenschaft interessieren, aber keine Lust haben, schwere Bücher zu wälzen.
Ja, und deshalb gibt es seichte Unterhaltung von uns mit fachwissenschaftlichem Niveau. Ja, wir haben gestartet mit Jugendsport in unserer ersten Episode, dann über Effekte des Sports, die heute bestimmt auch teilweise vielleicht eine Rolle spielen werden. Und heute sind wir zu einer besonderen Thematik, die viele auch gefordert haben, kann man fast schon sagen, in den Rückmeldungen an uns. Es geht nämlich heute um Sportunterricht und das Sportlehrersein.
Apropos Rückmeldung, da kam wieder einiges. Und das ist, warum lachst du?
Achso, ich dachte jetzt kommt die Dorfgeschichte nochmal auf.
Nein, die muss ich mich auch wirklich mal entschuldigen. Erstens ist überhaupt an dem Dorf gar nichts Schlechtes zu finden. Und zweitens machst du ja ganz tolle Sachen. Also.
Überhaupt nicht, es war auch ein ländliches Lob, kann man sagen.
Ja, auf jeden Fall, ja. Das Dorf kommt viel zu kurz. Es gibt wieder viel Forschung auch im ruralen Bereich. Also zum Beispiel Jugend und Kindheit auf dem Land ist tatsächlich ein ernstzunehmendes Thema und durchaus ein problematisches Thema. Man denkt immer, es ist toll, auf dem Land aufzuwachsen. Aber die neueste Untersuchungen zeigen, da fehlen einfach die Kinder. Es gibt schon Projekte, wo Kinder zu anderen Kindern gefahren werden. Also wir sprechen jetzt von wirklich sehr ländlichen Bereichen. Aber wir haben fast 80% Verstädterung in Deutschland. Also halt dich da wacker im ländlichen Bereich.
Wo ich ja eigentlich gar nicht herkomme, aber also wahrscheinlich meine technischen Einspieler haben darauf schließen lassen, auf meine dörfliche Herkunft.
Okay, also, Deckel drauf. Was gab es denn für Feedback? Das meinte ich eigentlich. Eins fand ich toll, also ging es um Effekte des Sports. Wir haben eine ganz ausführliche Mail bekommen von einer Hörerin, die beschrieben hat, wie sie mit dem Rhönrad um die Welt gereist ist und dass ihr dieses Reisen, was sie von dem Sport im Grunde geschenkt bekommen hat, im Leben ganz viel gebracht hat. Und das ist, finde ich, eine ganz tolle Geschichte.
Ja, in aller Kürze werden wir den ganzen Sachen jetzt hier auch gar nicht gerecht. Und was ich auch schon versprochen habe, und das werden wir auch einhalten, eine der nächsten beiden Episoden wird sozusagen eine, ja, wir haben es noch nicht genau genannt, so eine Your Opinion Episode, wo wir die ganzen Rückmeldungen, die bis jetzt schon...
Your Opinion Song Contest.
Ah, Your Opinion. Nice. Sowas in der Seht ihr, die spontanen Ideen sind meistens die besten.
Da war wieder was.
Also, wir haben Spaß beim Podcasten. Das merkt man anscheinend, wird uns auch zurückgemeldet. Aber wir probieren natürlich auch neben dem ganzen, Philipp Amthor würde jetzt sagen, genug Schabernack. Jetzt geht's wieder in Medias Res. Noch nicht, aber... Nee. Bald.
Sonst kam immer erst, sonst bei den zwei Episoden vorher, die Frage, mit was man sich gerade so beschäftigt.
Deshalb würde ich das gerne auch anjingeln.
Ach, das hat einen Jingle.
Ja,
habe ich vergessen. Dann
wir jingeln jetzt mal.
Dann fang du doch diesmal an. Was ist denn gerade bei dir so los? Wann ist die Dissertation endlich fertig?
Ja,
Doktorarbeit für alle, die
übermorgen
Fachbegriffe hassen.
Es läuft. Habe ich ja letzte Episode schon anmoderiert, aber ihr merkt, wie mein...
Du stammelst rum, da läuft mein, überhaupt
ja,
nichts.
Ihr läuft, merkt, wie, nichts. Ihr merkt, nichts wie mein Gegenüber da passiven Druck ja aufbaut, aber das hat auch mittlerweile Erfolg. Ja. Also bald, würde ich sagen, geht diese Arbeit um die Welt. Nein, aber die digitale Lehre ist auch bald zu Ende.
Ja, Gott sei
und
Dank.
Da muss ich ja sagen, und da kann ich dich eigentlich auch gerade mit einbeziehen, was hast du daraus gelernt? Ich habe was ganz Bestimmtes für mich mitgenommen.
Dann sag
was. Sag ich was?
Ich habe nichts daraus gelernt.
Du hast nichts. Ja. Ich habe gelernt, dass ich in diesen Kontexten Inhalte, die ich transportieren möchte, sowas von auf den Punkt bringen muss, sowas von akkurat, konkret kommunizieren muss, dass einfach die Flut an Rückfragen abnimmt.
Ja. Ja? Wichtig ist, du musst ja auch wissen, was du transportieren willst. Das kommt ja noch vorweg. Ja. Das musst du in der Präsenzlehre nicht unbedingt. Dann gehst du rein und dann guckst du mal, was passiert.
Ja, Schwellenpädagogik ja für alle, die das...
Boah, nee, das war hart. Das ist immer noch hart. Ja. Ich habe vor allem gemerkt, dass ich, das wusste ich gar nicht mehr, wie ich auch Dinge aufschieben kann, weil ich sie einfach nicht hinkriege. Und dann, die müssen aber ja da sein. Du kannst nicht schlecht vorbereitet in diese digitale Lehre gehen. Die Materialien müssen da sein. Du kannst mal ein Seminar in Präsenz schlechter vorbereiten und es wird trotzdem gut. Ja?
Ja.
Das kann sein, dass du da was zauberst. Und das ist mir echt schon manchmal gelungen. Toll vorbereitete Seminare in Präsenz, die nichts geworden sind. Und dann eins, wo ich dachte, oh Gott, da habe ich gar keine Zeit für.
Weil man da in der Präsenz auch von den Anwesenden profitieren kann. Von dem Wissen, von den Erfahrungen. So ist man ja praktisch... ja, eine komplette Einbahnstraße würde ich es jetzt nicht nennen, aber schon erstmal der erste Input ist oft, ja, ausgehend von einem selbst.
Ja, aber wir hatten heute ein Seminar, das so eine Kinderfreizeit im Sommer vorbereitet, das sogenannte Kids Camp, und wir haben Ausnahme aus dem Notbetrieb bewilligt bekommen.
Ach, schön.
Und da waren wir also mit 10 Studenten heute auf dem Kunstrasenplatz und da hat man echt gesehen, es ging um Fang und Lauf- und Fangspiele. Und es ging darum, die auf der einen Seite mit hohem Partizipationsgrad und mit niedrigem Partizipationsgrad mal so vorzubereiten aus 2 Gruppen. Und es war völlig egal, was da Thema war. Wir hatten alle einfach nur Lust, zusammen irgendwie uns zu bewegen. Und wie die Studenten waren, wie die Kinder. Die waren wie die kleinen Kinder. Die
haben weil sie es auch lange nicht hatten.
Eben, genau.
Ja, ja.
Eben, die haben mit einem Bock diese Fangspiele gemacht. So Fischer, wie Teams, das war doch nicht. Die fanden alles geil. Die fanden alles super, ne?
Ja, ist vielleicht auch.
Und das zeigt, dass, was Sport eigentlich ist, und das hatten wir ja beim letzten Mal schon, das geht ja nicht, dass du digital motorische Abläufe beim Schwerwurf vermittelst, die kannst du dann vielleicht noch irgendwo nachvollziehen. Im Sport geht es darum, dass die anderen zu erleben, das Scheitern der anderen live zu erleben, das Glück zu erleben, das kriegst du nur in der Präsenz hin.
Ich merke auch immer mehr, wie die Leute wirklich danach dürsten, wieder in die, also auch abseits der Hochschule. Ich bin auch in verschiedenen Verbänden, Vereinen aktiv, wo dann die berühmt-berüchtigten WhatsApp-Gruppen teilweise glühen, wo schon Briefe von Landräten reingepostet werden. Hier, wir dürfen bald wieder mit den Bedingungen. Da wird sich wirklich, da wird sich auch in den Vereinen so angestrengt, diese Hygienebedingungen dann wirklich zu erfüllen. Also die Leute, die wollen alle wieder, die haben Bock. Und ich drücke wirklich, das vielleicht als kleiner persönlicher Exkurs, die Daumen, dass diese Anstrengungen nicht durch irgendwie eine zweite Welle dann wieder in den Boden gestampft werden. Ja, wo sind wir heute eigentlich? Transition One sind wir erstmal im Take, aber wir nehmen auch in einer bestimmten, die Kammer des Schreckens. Ich hoffe, dass ich hier keine Trademark verletze. Aber
ein dunkler Raum ohne Fenster in einem Container auf dem Campus.
Aber deshalb klingen wir auch so trocken heute.
Das klingt
also
gut.
Ich höre mich gut.
Man sollte sich das auf jeden Fall anders vorstellen, wo wir sind.
Ja, wir sind natürlich in einem Studio mit, wie heißen diese? So riesen Schallisolierten, Riesenmischpulte.
Riesenmischpulte.
Schallisolierte Wände.
Also, und da sind auch tolle Pflanzen, so wie in so Yoga-Räumen. Oh, so. Siehst du da so Zimmer? Hinter mir ist so ein großer
ein Wasserfall. Ein Wasserfall.
Man hört den Gott sei Dank nicht.
Ein Wasserspiel.
Also, da sitzen wir und was kommt jetzt?
Ja, wir sind noch in Transition One, Tim.
Das ist einfach Gelaber.
Das ist, oder? Ja, Gelaber. Wir haben ja letztes Mal schon den Charakter, den wir erzeugen wollten. Und ich kann einfach einen kleinen Input geben, weil mir heute wieder, ich habe das Gefühl, ich muss mich immer, während wir podcasten, über mein Sporttreiben am Tag auslassen.
Mhm.
Aber mir ist heute was Besonderes passiert. Ich war mal wieder, das klingt, dass ich alle 3 Wochen gehe. Ich war heute im Fitnessstudio und da ist was passiert.
Was hast du gemacht?
Heute nur Bizeps.
Okay.
Aber es ist was passiert. Ich weiß nicht, ob das einem von euch zu Hause schon mal passiert ist oder meinem Gegenüber. Die Musik ist ausgefallen.
Und war immer noch da.
Bitte?
Und war sie immer noch da? Hast du immer noch so gefühlt? Ich habe gerade die Fantastischen Vier
zitiert. Es war gruselig. Es waren wenig Leute da. Und ich schätze mal, ohne demjenigen jetzt zu nahe zu treten, der Azubi oder sowas vorne an der Theke, der diese Musikanlage nicht im Griff hatte. Und ich habe normal auch immer Kopfhörer drauf, aber es war eine, also hört euch mal, geht mal in ein Fitnessstudio und stellt euch mal vor, da läuft keine Musik im Hintergrund.
Kiesa-Training,
ganz
das gibt's
komische,
doch, das ist ein das Konzept.
Ja, ja, klar. Wirklich?
Ja.
Ah, guck an.
Kiesa-Training, das sind so ganz metallische Geräte, glaube ich. Das geht es nur um Gesundheit, ultrafunktional. Mhm. Da sollst du dich drauf fokussieren und da läuft keine Musik.
Ja, also in meinem Studio war das eine so leichtes Klirren im Hintergrund von Metallplatten. Leichtes oder so unterschwelliges, ja, kann man das so sagen? Ja, Gestöhne, also.
Ja, klar stöhnen die.
Ja, körperliche Anstrengung.
Ja, ja. Das
war komisch.
Ich war einmal tatsächlich einmal nachts um 2 oder 3 im Fitnessstudio und irgendwie samstags auch noch. Und da lief voll laut richtig krasses DJ-Musik und das war geil, fand ich.
Ja, da gibt es ja auch verschiedene Ketten, die dann wirklich in ihre Studios so eine DJ-Booth.
Finde ich super.
Ja?
Finde ich gut.
Das ist dann praktisch Party-Training.
Ja, finde ich gut.
Ja, generell, warum nicht?
Könnt ihr mich mal einladen, wenn sowas mal irgendwo um die Ecke läuft.
Es gibt Professor DJ. Kennst du diese Kette, diese Reihe?
Nee.
Ja, da ist praktisch das, war früher eine Party-Reihe, wo dann der Doc oder der Professor von der Uni die studentische Party bemuckt hat.
Oje. Oh Gott, das ist wahrscheinlich mir grauenhaft vor.
Ja gut, kommt drauf an, wer da steht.
Genau, aber schön, dass du trainiert hast, finde ich. Das ist gut, da machst du was für dich. Ich indes habe ein bisschen weniger trainiert, war dafür mehr im Freibad. Ich habe jetzt eine Saisonkarte fürs Freibad. Das ist richtig cool. Du kannst dann einfach nur für eine halbe Stunde mal dahin. Und ich habe meine ganze frühe Jugend im Freibad verbracht. Mhm. Das Freibad ist, glaube ich, schon mal erwähnt worden.
Das ist schon mal erwähnt worden. Also wir messen nach einem halben Jahr, wer das breitere Kreuz hat.
Sonnenuntergang im Freibad, dann noch eine Stunde Pommes dazu.
Ah,
Leute,
Pommes
dafür lohnt sich, dafür lohnt sich
Pommes
zu leben. Dafür lohnt sich zu leben.
Provokant.
Super berechtigte Frage, aber. Also die in unserem Untertitel.
Wie war sie denn nochmal, wer jetzt gespult hat und sie nicht mitgekriegt hat? Also ich sage sie nochmal. Sportunterricht, wer braucht Sportlehrer? Fragezeichen.
Ja, wer braucht Sportunterricht eigentlich? Ja.
Das können wir gerne kombinieren.
Ich würde es kombinieren an dem Punkt. Also ich glaube, da fände ich jetzt toll, wenn uns das gelingt. Und bin ich eigentlich guter Hoffnung, diese Frage mal aufzulösen. Halte ich für wichtig. Und ich glaube, dass wir tatsächlich damit beginnen könnten, die Frage zu klären, also warum eigentlich Schule, uns darüber anzunähern. Es ist ja, Gesellschaften können ja tatsächlich sich auch anders konstruieren, als dass man, das muss man sich ja wirklich vorstellen, Alter 6 bis 17, 18 in eine Institution geht. 12, 13, Christian, überleg mal, was hast denn du dir noch aus diesen 13
Jahren? Ich habe noch 13, ja.
Ja, ich auch.
Ja, gut, es gibt ja jetzt auch
G8. Genau, was hast du aus, war das notwendig, dass du 13 Jahre, sag mal was aus Erdkunde hier, was weiß das Erdkunde? Sag mal einen kleinen Erdkunde-Vortrag, 30 Sekunden, hopp, irgendwas.
Astana ist die Hauptstadt von Kasachstan.
Das kannst du googeln.
Gelernt.
Ja.
Ja.
Wenn das überhaupt stimmt.
Oh Gott, hoffentlich.
Ja.
Ich glaube ja.
Irgendwas Relevantes aus der Geografie für uns.
Also da will ich jetzt gar nicht so der schwere Hater sein in Richtung Schule. Aber ja, das ist natürlich schon eine berechtigte Frage. Ist die Zeit notwendig?
Ja.
Ja? Aber
oder auch die Institution notwendig? Hättest du das nicht irgendwie in der Familie oder in einem informellen Konstrukt. Ja. Es gibt ja tatsächlich auch andere Konstrukte. Es gibt in Ländern, wo das erlaubt ist, gab es ja mal eine Familie. Gut, da muss man Zeit und Geld dafür haben. Mit ihren Kindern über Jahre mit einem Segelboot um die Erde gereist ist und dort Bildung im Grunde gesucht hat. Kulturen kennengelernt hat, Sprachen kennengelernt hat. Beim Segeln natürlich Navigation, Mathematik entsprechend. Ne? Also im Leben lernen.
In den USA ist Homeschooling ein ganz großes Ding.
Ja.
Ja. Ja. Aber was mir bei diesen Kontexten doch auffällt, ist, dass ich mich auch selbst als Kind, Schüler oder eben die Verantwortung wird abgeschoben an die Eltern, doch früher oft spezifiziere auf ein Gebiet. Mhm. Also wenn ich dann in irgendwelche Kontexte gehe und sage, jetzt gehst du in Richtung Naturwissenschaft oder sowas, das empfinde ich zumindest bei mir selbst als sehr wertvoll, dass ich mich nicht so früh in meinem Leben, wie beispielsweise auch in den USA, wenn ich da sehr früh Schwerpunkte wähle an der Highschool oder sowas, dass dann schon mein Weg eventuell mehr abgezeichnet ist jetzt als hier in Deutschland.
Genau, also in Deutschland hat man ja sehr soziale Vorstellungen auch von Bildung. Das war also das Argument von dir ist, unterstütze ich voll. Also man hat die Idee der breiten Bildung ist eine Humboldtsche Idee und das war vor allem auch eine Errungenschaft der Moderne, dass das im Grunde jedem zugänglich sein sollte. Also eine Bildung für jeden, dass nicht nur die Adeligen im Grunde in den Genuss von Bildung kommen, sondern dass mit einer Schulpflicht, dass es auch ein soziales Tool ist, dass also alle gleichermaßen die Werkzeuge bekommen, die sie später auch ja, in Kapital umsetzen können.
Ja, genau, aber da kann man ja jetzt direkt schon einsteigen und sagen, was soll denn in dieser Werkzeugkiste überhaupt das Tool des Sportunterrichts? Da sind wir letzte Woche ja schon, da kann man sicherlich auch Parallelen feststellen zu Effekten des Sports, die wir letzte Woche schon angerissen, nicht letzte Woche, also in der letzten Episode angerissen haben. Aber wenn du jetzt wem in kurzen Worten legitimieren solltest, hier Sportunterricht, das brauchen wir, das Ding. Mit was würdest du denn anfangen?
Ich würde damit anfangen, dass in unserem Schulsystem Kultur repräsentiert wird und dass wir Kultur nach verschiedenen für uns relevanten Segmenten aufgeteilt in der Schule anbieten und dass Sport ein ganz relevanter Teil unserer Kultur ist und deswegen zu einem Gegenstand von Unterricht wird. Dazu kommt jetzt die Idee.
Sehr wissenschaftliche Argumentation, aber sinnhaft, sage ich jetzt mal.
Es ist Teil unserer Gesellschaft und wir gehen davon aus, dass man für alle Kultursegmente der Gesellschaft eine Bildung benötigt, um sie für sich gewinnbringend dann wahrnehmen zu können. Mhm. Und da ist ein Grundkonzept der Schule, ist das Generationenkonzept, das Karl Mannheim auch populär gemacht. Es gibt eine vorwachsende Generation, die einer nachwachsenden Generation die notwendigen Kulturtechniken vermittelt.
Und da sind wir praktisch voll im Erziehungskontext auch drin.
Und auch dem Sport, also da würde man von ausgehen, wir Erwachsenen, wir wissen, wie unser Sport funktioniert und ihr Jüngeren, ihr seid noch nicht vollständig im Grunde und wir zeigen euch und ziehen euch da heran, dass ihr das auch genauso wie wir machen könnt. Das ist ein Tradieren von Kultur.
Ja, als Sportpädagogik wird ja der Schulsport oder der Sportunterricht schon, wir werden ja als Bezugswissenschaft eigentlich angesehen. Das heißt, für viele, habe ich anfangs schon gesagt, ist die Sportpädagogik ja in starkem Bezug zum Sportunterricht. Auch wenn wir in Mainz hier, da kannst du mich als Leiter der Abteilung natürlich gerne jetzt korrigieren, aber wir betrachten natürlich auch mit Blick auf sportpädagogische Inhalte auch Inhalte abseits der Schule. Trotzdem verweigern wir uns keiner Diskussion hinsichtlich Sportunterricht. Aber generell die Legitimation von Sportunterricht ist ein ganz spannendes Thema, was auch sehr, ich glaube, auch emotional von vielen Parteien geführt wird. Weil jeder hat eine Meinung dazu, weil er irgendwie mal damit in Kontakt kam.
Ja, man kann ja das Ganze auch nochmal zerlegen und sagen, ja, wie du anfänglich gesagt hast, warum eigentlich Sportunterricht? Und man kann ja ganz glücklich und auch erfolgreich leben, ohne dass man Kompetenzen im Sport hat. Also man kann das tatsächlich hinterfragen. Man muss sagen, man hat 1000 Stunden Sport in seiner Schulkarriere von der ersten bis zur letzten Klasse, wenn man das ganz durchzieht. Warum das? Ne? Dass man rechnen kann und dass man schreiben kann und eine Fremdsprache beherrscht, okay. Aber warum Sport denkst du denn?
Ich hab über eine Sache wirklich die ganze Woche seit unserer letzten Podcast-Folge nachgedacht. Was du gesagt hast, eine Sache, und das fasse ich jetzt in der Thematik nochmal zusammen. Die positiven Effekte von Sport, die wir sicherlich auch im Sportunterricht wiederfinden, wie Persönlichkeitsentwicklung oder Gegengewicht zu kognitiven Aufgaben, kognitiven Arbeiten, Fairplay, Sozialisation, da hast du gesagt, eine Sache, letzte Woche, also ketzerisch natürlich, das kann ich alles auch in einer Gangsterbande wiederfinden. Und da habe ich mir wirklich Gedanken drüber gemacht und habe gedacht, ja, aber was ist denn das, was den Sport so, wie würde ich das verteidigen, dieses Argument, wenn es wirklich einer, weil es ist ja ein legitimes Argument, wenn das wirklich mir einer sagen würde. Und ich glaube einfach, oder das ist jetzt meine Position dazu, der Sport oder der Sportunterricht gewährleistet ein niederschwelliges Einsteigen in diese Kontexte. Was meine ich damit? So einfach in Anführungszeichen, wie du diese Effekte hervorrufen kannst, Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Wie gut komme ich in eine Gangsterbande? Mm. Oder wie gut komme ich in soziale Kontexte, wo ich das fördern kann?
Also da sind wir im Grunde bei dem Thema, das wir bei der letzten Episode hatten. Der Sport hat metasportive Effekte. Das kann eine Legitimation sein. Mhm. Man unterteilt das in der Sportpädagogik nach verschiedenen Begründungsmustern. Es gibt innerschulische Begründungsmuster und es gibt außerschulische Begründungsmuster. Das wäre so ein klassisches außerschulisch-metasportives Begründungsmuster, weil da gibt es nochmal eine Unterteilung. Ja? Also das ist, was wir hier tun im Sportunterricht, ist relevant für außerhalb der Schule und jetzt auch noch relevant für außerhalb des Sports. Und jetzt gibt es noch eine Legitimation, die wäre außerschulisch, aber nicht metasportlich, sondern innersportlich. Das heißt, wir befähigen zum Sporttreiben außerhalb der Schule. Das ist auch eine Argumentation.
Genau.
Dann gibt es innerschulische Argumente, die sagen, sie können auch innerschulisch und außersportiv sein. Die Schule ist so eine reine Sitzangelegenheit. Gott sei Dank haben wir den Sportunterricht, der ein bisschen Bewegung reinbringt. Mhm. Oder innerschulisch, innersportive Begründungen, die sich darauf beziehen, dass der Sportunterricht gerade auch für das Sporttreiben im Unterricht, also so einen selbsterfüllenden Zweck im Grunde hat.
Zu der ganzen Sportunterricht-Thematik möchte ich auch noch eine Sache hinweisen, die ich eigentlich immer meinen Studis auch gerne als Lektüre empfehle, ist das Memorandum Schulsport. Das ist jetzt nochmal aktualisiert worden vom DSLV, der DVS, DOSB und dem Fakultätentag. 2019 aktualisiert worden und da ist die ganzen Thematiken, die wir jetzt angerissen haben, eigentlich nochmal sehr schön, auch das, was du gesagt hast mit den innerschulischen, außerschulischen Motiven, nochmal sehr schön aufgeschlüsselt.
Ja, es ist so diese Unterscheidung, Erziehung zum und durch Sport.
Ja, genau.
Es erzieht durch das Sporttreiben, werde ich Persönlichkeitsentwicklung kann ich dann erzielen und ich kann an einem ganz wichtigen Kultursegment teilhaben. So, das wäre so die Legitimation. Dann schließt sich ja die Frage an, was mache ich eigentlich zum Inhalt dieses Sportunterrichts?
Ne? Und das sollten warum wir auch brauche ich für diese Inhalte, und da wird es ja jetzt spannend mit Blick auf unser Episodenthema, warum brauche ich für diese Inhalte überhaupt einen Sportlehrer?
Ja. Da könnten wir mal auch mal ganz kurz geschichtlich zurückgehen, wie das Ganze entstanden ist, weil es hieß ja nicht immer Sportunterricht, sondern das waren mal Leibesübungen und Leibeserziehung.
Und der Sportlehrer hieß mal Turnlehrer?
Genau, das war, wir gehen aber noch weiter zurückgehen, spätes 18. Jahrhundert, die Philanthropen, die Menschenfreunde, die haben sich der Gymnastik verschrieben und haben also darin erkannt, so als erste Menschen im Grunde, dass die Bewegung dem Menschen selbst gut tut und haben das gepflegt. Und es entstanden also in Schnepfenthal die ersten Gymnasien, wo dann die ersten Curricula entstanden, wie sich so Körper bewegen. Es wurde also zu einem Unterrichtsgegenstand, wenn man so möchte, ohne dass es Sportunterricht war. Dann kam die Turnbewegung im 19. Jahrhundert. Das war eine politische Bewegung. Das war eine ganz schwierige Geschichte.
Schließung der Turnplätze etc.
Genau, da müssen wir mal eine eigene Folge machen. Das hatte ja ganz stark auch die Idee zunächst einer Wehrertüchtigung. Und wenn man in Leibeserziehungen dann in der NS-Zeit beispielsweise schaut, dann hat das auch wieder diese Wehrertüchtigungsfantasien in dem Unterricht. Also das hat eine ganz schwierige Geschichte, die immer so changiert auf der einen Seite zwischen einer Orientierung, einem Individuum, der Mensch kann sich entfalten und verwirklichen, Leib und Bildung, und auf der anderen Seite eine sehr starke instrumentelle Wendung. Also wer sportlich ist, der kann leisten, wer sportlich ist, der kann sich auch in kriegerischen Handlungen wehren. Da fallen also einem gute Argumente ein, auch schlechte Argumente, wenn man so möchte, zu bestimmten Zeiten, die Sport auch zu einer gesellschaftlich relevanten Sache machen. Das hätte man von heute mit Gesundheit zum Beispiel.
Genau, aber wenn wir da den Rückblick wagen, war ja die gesellschaftliche Relevanz eher auf einen Leistungsaspekt fokussiert.
Ja. Und das ist ein bisschen so ein Turn, also man erkennt das jetzt schon auch wieder. Gesundheit wird eine stärkere Thematik, das ist auch so ein Aufrüsten von Menschen in einem Kapitalismus, wenn man es überspitzt darstellt. Also warum müssen jetzt alle gesund sein im Grunde?
Und du hast ja eben schon die Didaktik angerissen, da kommen wir ja in die Grundsatzdiskussion hinsichtlich didaktischen Konzepten. Mhm. Was soll denn der Sportlehrer, beziehungsweise unter welcher Didaktik soll der Sportunterricht denn laufen? Wenn wir jetzt zwei Pole nennen wollen, wäre das ja einmal das Sportartenkonzept auf der einen Seite sehr leistungsorientiert und auf der anderen Seite das Konzept nach Körperbewegungserfahrung. Mhm. was eher offen ist, sehr auf erfahrungsorientierten Unterricht. Und ja, ich glaube, da ist schon eine Entwicklung auch zu erkennen, wo das hingehen soll in nächster Zeit. Wir sind ja sowieso sehr leistungsskeptisch, kann man das sagen? Ja. Sind wir leistungsskeptisch? Ob ich so scharf zeichnen würde, würde ich es nicht sagen, weil Leistung ist ja auch eine der pädagogischen Perspektiven letztendlich. Aber eine reine Fokussierung auf Leistung im Sportunterricht, das sollte, denke ich, ganz klar vermieden werden.
Ja, also da muss man dazu sagen, für die Hörer, die jetzt nicht Firmen in der Sportpädagogik sind, dass das natürlich Dinge sind, die auf dem Papier schön klingen, die auch in der Konzeption sicher auch gut umgesetzt werden. Wir haben 65 Sportpädagogik-Professuren im deutschsprachigen Raum. Man macht sich viel Gedanken über sowas. Und wenn man mal in die Forschung reingeht und guckt, auch in Bundesländern mit sehr modernen Lehrplänen, was im Unterricht teilweise Realität ist, und dann kommen wir gleich zur Sportlehrerfrage, dann erkennen die da im Grunde keinen anderen Sportunterricht als den, die Eltern oder Großeltern erlebt haben. Ne? Also das gibt schon die Trillerpfeife und die Notengebung und was leisten und können müssen. Das geht alles zurück auf das, was so in den 70er Jahren kam. Ne? Man nennt das Curriculum-Theorie, dass man sich orientiert hat an dem, was außerhalb der Schule stattfindet. Das war ja vorher eine Leibesübung nach dem Zweiten Weltkrieg, ging es erstmal zurück zum Leib nochmal, zum Individuum, eben nicht zur Sache, ganz bewusst. Dann kam aber die curriculare Wende in den 70ern. Was passiert eigentlich außerhalb der Schule? Und das muss ganz pragmatisch darauf vorbereiten. Mhm. Und dann zu dieser Zeit, Olympismus, Sportarten, Vereinssport, das war das große Thema. Und dann suchte man sich natürlich diverse wichtige, für eine Gesellschaft wichtige Sportarten aus. Die hat man in der Schule abgebildet. Dann klassische Bundesjugendspiele. Zum Beispiel, also das war ein Abbild des Vereinssports im Grunde.
Und genau da, dass meine Studis, wenn die das jetzt zuhören, die werden wieder, den wird es, wie sagt man, naja, eiskalten Rücken runterlaufen ist falsch, sondern die wird es schauern, wie auch immer, weil ich das so oft betone. Da, und das geht auch an die Sportlehrer hinaus, das ist eine Schwierigkeit der Abbildung der Sportlehrer in unserer Gesellschaft, weil, und das sage ich immer wieder, Leute, die ihr hier zukünftige Sportlehrer werden wollt, ihr kommt nicht aus der Perspektive, dass euch der Sportunterricht nicht zugesagt hat, beziehungsweise nicht gefallen hat. Weil diejenigen, die im Sportunterricht nicht abgeholt werden oder für die die Inhalte des Sportunterrichts nicht richtig aufbereitet werden, ich glaube, die werden keine Sportlehrer.
Ja. Und viele kommen natürlich aus einer großen Freude am Vereinssport ins Studium rein. Und wenn man dann etwas offenere Didaktik präsentiert, müssen die auch erstmal schlucken, so an dem Punkt. Ne? Karl-Heinz Scherler hat das mal die Frage gestellt, was soll eigentlich der Schulsport sein im Vergleich zum Vereins- oder zum außerschulischen Sport? Mhm. Doppelwelt, Mitwelt. Nee, Mitwelt, Gegenwelt oder Eigenwelt. Also soll er das abbilden, was draußen passiert? Soll er ganz bewusst einen anderen Weg gehen, um zu zeigen, dass es mehr gibt als das, was draußen passiert? Oder soll er, und das wäre im Grunde die Lösung, und dafür stehe ich auch ein, soll er auf das reagieren, was draußen passiert? Natürlich mal mitgehend, mal relativierend, wie man es vielleicht im Fitnesssport machen würde. Also wir pumpen hier nicht in der Schule rum, sondern wir gehen das ganz kritisch und reflektiert an und wir versuchen in diesen Bereichen auch die Eigenverantwortung zu schulen. Oder wir erleben ganz bewusst im Sportunterricht mal Leichtathletik nicht als ein klassisches Vereinsgeschehen, sondern, du hast es eben schon genannt, mehr perspektivisch, das ist ja eins der populärsten Konzepte, aus einer anderen Sinnperspektive heraus. Leichtathletik als ein Miteinander. Ne?
Aber da ist ja auch die Frage, die wir uns stellen müssen, genau das Miteinander, findet das denn in den Vereinskontexten überhaupt statt? Denn wenn wir auf unsere Anfangsfrage zurück wollen, wer braucht Sportlehrer? Ich möchte sie auch direkt schon auflösen. Wir alle brauchen unbedingt gut ausgebildete Sportlehrer, denn es kursieren ja auch so Diskussionen, ach, Sportlehrer, viel zu teuer, können wir doch eigentlich mit Vereinstrainern abbilden. Ja? Vereinstrainer können mir jetzt bin ich in einen Dialekt verfallen.
Ja, ich habe mir gerade diesen Vereinstrainer vorgestellt.
Vereinstrainer können mir in die Schule schicken und dann mache ich die Sportart.
Also für was brauchen wir Sportlehrer?
Kann
ich mit saarländischen Wurzeln auch nochmal
wir können
auch
mal ein bisschen
sagen.
Hier rheinhessisch abbilden. Also,
du brauchst doch keinen Sportlehrer, ich kann schon Verein machen. Jetzt reicht es aber, komm. Also braucht ihn und warum braucht man ihn?
Es gibt die Diskussion natürlich, dass in den einzelnen Sportarten, und das möchte ich auch überhaupt nicht schlecht reden, dass da bestimmt von der Bewegungsoptimierung, wenn wir das als Ziel voraussetzen, der Vereinstrainer, je nachdem, wie er ausgebildet ist, auch was für eine Lizenz er hat, mit Sicherheit, und das möchte ich überhaupt nicht in Frage stellen, ausdifferenzierte Bewegungshilfen geben kann als so mancher Sportlehrer. Klar. Aber das ist auch gar nicht schlimm, weil dafür ist er Experte für eine Sportart. Also die meisten Vereinstrainer, würde ich sagen, sind Experten in einer Sportart. Und der Sportlehrer muss eben die Gesamtheit des Sports versuchen, bestmöglich abzubilden. Und abseits von strukturellen Problemen, wo wir einfach sagen, wir können vormittags einfach gar keine, die Vereinstrainer haben vormittags überhaupt keine Zeit, um den ganzen Sportunterricht abzudecken. Das wäre ja ein strukturelles Problem. Aber die pädagogisch-didaktisch-methodischen Eigenschaften eines Sportlehrers, die brauchen wir in der Schule unbedingt.
Es war ja mal das Sportartenkonzept, vielleicht ganz kurz zur Erläuterung, also die Verbesserung in Sportarten, das Leistungsstreben in ausgewählten Sportarten als ein zentraler Gegenstand des Sportunterrichts. Der war ja, ist in großer Kritik und er ist im Grunde auch, in einem Rückzugsgefecht. Eigentlich findet er in den Lehrplänen nicht statt. In den Lehrplänen, in der Realität schon noch. Und in diesem Sportartenkonzept gab es immer die Kritik, das sei eine Didaktik reduzierter Ansprüche. Und das ist genau das Thema. Also warum brauche ich denn eine Ausbildung über Bachelor, Master, Referendariat, wenn ich nachher das Gleiche mache wie ein Übungsleiter im Verein? Das kann es nicht sein. Wenn ich studiere, dann bilde ich mich aus zu einem Pädagogen mit einem Hochschulabschluss. Das heißt, meine Fähigkeit besteht darum, die, wie du genannt hast, breite Welt, breit aufgestellt, die große Welt des Sports zu einem Entwicklungsgegenstand, zu einem Erziehungsgegenstand, um zu funktionieren oder anzuwenden. Und der große Unterschied zwischen dem Vereinssport und der Sportpädagogik ist der, dass die Sportpädagogik so handelt, dass sie den Gegenstand so weit verändert, dass sie dem Menschen zugutekommt. Ja. Der Vereinssport verändert den Menschen, dass er dem Gegenstand gerecht wird.
Und da ist ja ein Phänomen, sage ich jetzt mal, was wir eigentlich aus der Ethnographie kennen, aber das passt zu der Thematik ganz gut. Nennt sich Falling in Love. Ja? Das heißt, wenn ich Sachen nicht mehr kritisch reflektieren kann, weil ich zu sehr mit ihnen verbunden bin. Und das kann beim Vereinssport einfach passieren. Ich ertappe mich da auch ab und an mit der Sportart Basketball wieder, weil ich einfach so in der Sache, ja, es auch aus dem Verein kenne, dass ich für, ich sage jetzt mal, offenere, mehr perspektivische Übungsformen, wenn man so nennen möchte, vom Basketball, die mir nicht in den Sinn kommen. Mhm. Ja? Und das ist, glaube ich, auch ein Riesenvorteil von einem Sportlehrer, dass er die einzelnen Sportarten nicht unbedingt aus dem Verein kennt, sondern eben aus didaktischen Kontexten.
Und pass auf, oder sogar gar nicht kennt.
Das finde ich nämlich auch sehr wichtig. Oder gar nicht kennt,
ja. Ich habe durchaus, gibt's da Streit auch mit den Fachseminarleitern, die sehr stark sich wünschen, dass eine universitäre Ausbildung eben so stark auf den Sportlehrerberuf vorbereitet, dass dort auch schon die entsprechenden Sportarten thematisiert werden, die in Schule relevant sind. So, jetzt studiere ich und ich bin 30 und gehe in die Schule und ich bin mit 60 immer noch in der Schule. 30 Jahre Sportgeschichte sind vergangen. Mhm. Was wird da für ein Sport getrieben? Kann ich den jetzt nicht mit den Schülern zu einem Bildungsgegenstand machen, nur weil ich den beim Studium nicht gelernt habe, ist Quatsch. Ja. Also erstens kann ich mich fortbilden in den Bereichen und zweitens, da bin ich ein großer Freund von, kann ich mich selbst auch sportmotorisch unwissend, ohne Fertigkeiten in dieser Sportart mit den Schülern auf eine Reise machen, das gemeinsam zu erlernen. Das habe ich an der Uni immer schwer so mit Tanz gemacht. Das war ganz hervorragend.
Und die kann aus der Perspektive einer Erfahrungsorientierung oder aus der Perspektive von Kreativität, kann die viel wertvoller sein, als wenn ich mir die Sportart kenne.
Warum wird denn Tanz so randständig in der Schule unterrichtet? Weil keiner sich das traut, weil die Sportlehrer denken, da fehlt mir die Ausbildung. Ich habe mich im Studium da irgendwie durchgeschummelt, war froh, dass ich es fertig hatte, war witzig irgendwie so. Ne? Ja. Legt eh keiner großen Wert drauf, weil es viel wichtiger ist, einen Diskus zu werfen und sowas. Die richtig harten Dinger, die Männersachen. So. Dann kann ich das nicht mit dem Tanzen und dann mache ich es nicht. Ja, natürlich müssen wir Dinge tun, die wir gar nicht können. Und als würde jemand, ein Top-Leichtathlet, der ein Flop kann, der kommt doch nie im Leben an den Bewegungsabläufe eines Leistungssportlers dran. Also wir können doch alles nicht eigentlich.
Ja, und ich muss in dem Kontext muss ich aber auch meine Aussage leicht revidieren. Nicht, dass mich einer zu Hause falsch versteht. Ich finde das, was Vereinstrainer in AGs oder auch in ihrer Sportart selbst leisten, toll. Jeder, der sich im Verein als Trainer engagiert, finde ich toll. Natürlich gibt es wie in allen Aktivitätsbereichen Leute, die machen das besser und machen das schlechter, keine Frage. Nur würdest du mir zustimmen, dass im Verein doch ja, häufig leistungsorientierter Sport betrieben wird.
Natürlich.
So, denn ganz einfach, wenn du schlecht spielst und ist ein Spiel, ja, dann sitzt du auf der Bank und darfst nicht teilhaben. Das kann auch eine Erfahrung sein, aber die wage ich doch kritisch zu beurteilen.
Ja, in dem Verein ist eben ganz stark eine, das ist ja auch nichts Schlechtes, eine Verbesserungslogik eingelagert. Ich trainiere ja im Verein. Unterricht ist ja kein Training. Unterricht muss sich von Training unterscheiden.
Aber wenn wir uns anschauen, wie sich auch die Sportkultur entwickeln, geht das, glaube ich, auch in der Freizeit einigen Leuten auf den Keks. Dass sie sagen, ach, muss ich denn? Ich habe im Beruf so einen Druck. Ich habe im Berufsleben, geht es nur nach Leistung und so. Wenn ich dann Sport in der Freizeit oder im Verein mache, hey du, dann will ich das mal ohne Druck machen und möchte mich in der Freizeit vielleicht in informellen Kontexten einfach aus Spaß an der Freude, wie man so schön sagt, bewegen.
Ja,
trotzdem, der Vereinssport ganz klar hat seine Berechtigung und wir brauchen auch
ich Leistungssport. Ich liebe Vereinssport, ja. Total. Ja. Wir gucken uns das an und das ist aber tatsächlich nur ein Segment und die Unterscheidung zur Schule nochmal. Also es ist ja nur eine Art, Sport auszuüben und ich finde, dass sich Sportunterricht muss sich zum Leistungssport, also zum Vereinssport verhalten, wie Ethikunterricht zur Religion. So in der Art. Ne? Das ist eine bestimmte Glaubensrichtung, Leistung und Vereinssport. Und wenn ich das im Sportunterricht so abbilde, dann habe ich das wie katholische Religion zum Beispiel. Ein sehr streitbares Fach finde. Und der Sportunterricht sollte eher das reflektieren, sollte viel mehr auffangen. Und jetzt nochmal zu deiner Figur mit dem Sportlehrer, was der eigentlich können soll. So, der muss ja mehr sein als ein Trainer. Und ich hatte ja schon
vielleicht gesagt, auch mit Verbindung darauf, warum wir ihn brauchen.
Warum
was er können soll und warum wir ihn brauchen.
Ja. Ganz genau. Also warum wir ihn brauchen, damit er uns zeigt, was Sport bedeuten kann. Also es hat auch eine gegenweltliche Funktion, finde ich. Viele Schüler müssen Sport als etwas erleben, das gestaltbar ist, das veränderbar ist, als einen Gegenstand erleben, den die Gesellschaft ja selbst macht. Mhm. Wer erfindet das? Ist keine Hochkultur, die Sport entwirft. Es ist aber auch keine weltliche Logik wie in der Mathematik dahinter, die befiehlt, wie Rechnen sein muss. Wir können das alles selbst gestalten. Und diese Idee muss eine Lehrkraft immer mitführen. Wir Dinge verändern, Dinge hinterfragen, Dinge auch gerne kopieren, die gut sind. Aber auch den Schülern vermitteln, das ist alles etwas, was eine Gesellschaft macht. Und du wirst ein Teil davon. Mhm. Also brauchst du auch die Kreativität und die Mitgestaltungsfähigkeit.
Und besonders in den aktuellen Entwicklungen, die wir ja auch in Folge 1 schon besprochen haben, mit Blick auf Ästhetik, Körperkultur, Fitness, ja, das muss der Sportunterricht, und da sind wir ja auch dran am Forschen, wie man das da einbauen kann, wie man das zu reflektieren hat. Vielleicht auch, wir nennen das immer normativ regulieren, dass man mal sagt, Leute, was ohne das kritisch zu verurteilen, Leute, was soll das überhaupt? Was macht ihr da in der Freizeit? Mhm. Ja? Warum muss ich ein Sixpack haben? Mhm. Was bringt mir das, der Sport?
Ja, es ist ja diese Reflexion, das ist auch ein großes Kriterium auch des mehrperspektivischen Sportunterrichts. Ich will ihn auch gar nicht so ausweiten. Vielleicht können wir da auch mal mit einem Gast tiefer arbeiten, weil das ja wirklich die Didaktik eigentlich ist, die Idee ist. Aber da gehört die Reflexion im Grunde dazu. Ne? Warum eigentlich diese leichtathletischen Disziplinen? Warum nicht noch eine weitere?
Ja.
Wie könnten wir da rangehen? Ne? Und solche Sachen.
Gut, da ist ja auch einiges in der Mache, was die Lehrpläne angeht. Und als letzten Punkt, was ich da noch unbedingt reinwerfen möchte, auch wenn ich jetzt vielleicht die Büchse der Pandora öffne, liebe Hörer, versteht mich da nicht falsch, aber ich möchte es in dem Zusammenhang unbedingt noch mal sagen, weil mir einfach der Sportunterricht an den Schulen so wichtig ist und auch, dass er richtig durchgeführt ist und oder richtig begleitet, könnte man fast auch nur sagen, so als Sportlehrer einen Sportunterricht begleiten. Und wenn ich höre, dass an ganz vielen Grundschulen Sport fachfremd und durch Eltern abgebildet wird, da muss ich mich zusammenreißen. Und da werfe ich einfach noch eine Thematik in die Runde, die ich auch gerne dich bitten würde, dass wir die mal in einer einzelnen Episode behandeln. Und das ist zwar die Sporteignungsprüfung.
Oh ja.
Ja, gut. Und die passt in dem Zusammenhang einfach ganz toll, weil man sich die Frage stellen muss. Und ich wehre mich nicht gegen eine Sporteignungsprüfung. Ich möchte nur die Frage stellen, wie die Sporteignungsprüfung, wie sie jetzt gerade ist, wie sie da praktisch nach, es ist ja eine Selektion.
Sie ist ja nicht überall. Es gibt Universitäten, die haben keine
Eignungsprüfung. Genau, aber an vielen Universitäten ist sie doch
an
noch.
An den meisten.
Ja. Zumindest in den Education ja, Studiengängen, wo man sagt, da bilden wir Lehrer aus, inwiefern man vielleicht methodisch, didaktisch top vorgeeignete Personen raussiebt, weil man sagt, ihr seid eine Tausendstel, ich weiß gar nicht, wie kleinschrittig gemessen wird. Also ihr seid minimal zu langsam, der Rest passt. Also da tue ich mich schwer, weil da doch ganz viele Leute, glaube ich, Sport studieren möchten und auch tolle Sportlehrer werden würden, denen man aber so den Weg verwehrt.
Und umgekehrt, viele kommen rein, die es besser nicht hätten werden sollen, nur weil sie die motorischen Kompetenzen aufweisen. Wir müssen jetzt ohne den Kompetenzbegriff auskommen, denke ich, weil uns die Zeit ein bisschen
davon läuft. Ja, 3 Minuten
haben wir. Ja, weil der wäre noch wichtig, weil wir nach dem ersten PISA-Schock den Sportunterricht ja auch sehr stark nochmal mit den anderen Fächern gemeinsam im Grunde auf Spur gebracht haben. Und da der Begriff der Kompetenzen, also Lehrer sind auch dafür da, Schüler zu bestimmten Kompetenzen zu bringen.
Ja.
Ja, das ganz klassische Sachen, nach der 3. Klasse sollte jeder eine Schwimmfähigkeit, die so und so aussieht, erreicht haben. Aber jetzt kommen noch andere Sachen, also die mussten alle genannt werden, weil Unterricht sollte sich dann an der Erfüllung der Kompetenzen messen. Und dann musste man nochmal ganz neu überlegen, was müssen Schüler eigentlich bis zu welcher Stufe können und warum. Und da gehört auch Gestaltungsfähigkeit dazu und da gehört auch Ausdauerfähigkeit dazu. Das kommen ganz, ganz Cluster von Kompetenzen und das kann nur ein Sportlehrer, der sowas auch gelernt hat, der sowas studiert hat, sich Pläne im Grunde zurechtlegen, wie man auch an diese Kompetenz mit Schülern rankommt.
Ja, und ohne die Hoffnung jetzt aufzugeben, dass ich missverstanden wurde, ich glaube, wir wurden auch nicht missverstanden, weil wir es doch deutlich gemacht haben, möchte ich zum Abschluss doch nochmal auf die Frage ganz konkret antworten. Sportunterricht, wer braucht Sportlehrer? Also, wir alle brauchen unbedingt gut ausgebildete, universitär ausgebildete Sportlehrer, um den Sport in der Schule eben so abbilden zu können, dass er einem mehrperspektivischen Angebot gerecht wird und möglichst vielen Schülern eine optimale Teilhabe an Erziehungs- und Bildungsprozessen im Sportunterricht ermöglichen kann. Ja, ist das so eine Zusammenfassung, mit der du leben kannst?
Absolut. Heute würde ich sagen, leben wir in einer Gesellschaft, die so funktional ist und so, die auch die Kinder und Jugendlichen haben so viel zu tun, dass ein zentrales Element des Sports nochmal ganz deutlich hervorgehoben werden sollte. Der Sport ist zweckfrei. Ist ein ästhetisches Fach wie Kunst und Musik. Das heißt, er braucht die Zweckfreiheit. Und das finde ich was ganz, ganz Wesentliches, dass man Schülern vermittelt, das, was ihr hier tut, ist zweckfrei. Ihr habt hier einen Gegenstand, da könnt ihr euch ausleben und ihr müsst nicht daran denken, was das für irgendwas bringt. Und das ist für Kinder heute was ganz Wichtiges, finde ich.
Jo, Tim, großes Thema. Hä?
Ja, habe ich auch gerade gemerkt. Es steckt total viel drin und man wird auch gar nicht allem gerecht. Und ich hoffe, es hört mal einer, der denkt, oh, es muss gute Sportlehrer geben. Ich habe Sport erlebt und bei mir ist es total in die Hose gegangen. Also, aber wir haben schon in den letzten beiden Episoden so viel schlecht gemacht, dass man hier, glaube ich, an der Stelle mal sagen kann, Sportunterricht kann ein super tolles Fach sein und es ist tatsächlich das Lieblingsfach von vielen. Es gibt viele tolle Sportlehrerinnen und Sportlehrer, also das kann ich auch mit viel Freude manche Studierenden hier von der Uni verabschieden, von denen ich weiß, die haben Bock auf Kinder und Jugendliche und das wäre noch ein wichtiger Unterschied.
Ich glaube aber, um kurz einzugrätschen, ich glaube, dass das schon sehr deutlich wurde heute, dass wir praktisch ein Credo für den Sportlehrer vollzogen haben.
Ja.
Also gut ausgebildete Sportlehrerfreunde.
Also wer hier hört und Sportlehrerin oder Sportlehrer werden möchte, den Tipp gebe ich immer, man muss Lust auf junge, sich entwickelnde Menschen haben. Und zwar mehr als auf Sport, finde ich. Es schadet nichts, auch natürlich, die finden ja alle Sport toll, aber man muss an jungen Menschen interessiert sein, mit all ihren Merkwürdigkeiten, mit Abneigung, mit Entwicklungstatsachen, mit Schwächen, da muss man bereit für sein, da muss man Bock drauf haben, richtig. Ja.
Und es prägen sich natürlich bei vielen immer auch negative Erfahrungen ein und die wollen wir auch gar nicht negieren, dass die es nicht gibt. Es gibt ganz, ganz schlecht gestalteten Sportunterricht, um Gottes Willen, aber es gibt auch ganz schlecht gestalteten Matheunterricht und es gibt ganz schlecht gestalteten andere Fächer. Wir versuchen nur unser Bestes, die Qualität einfach zu steigern, kann man so ganz banal, glaube ich, sagen.
Ja.
Und jetzt sind wir eigentlich noch im Thema drin, wollen wir gar nicht.
Stimmt, wollen wir rauskommen.
Aber ich glaube, als Ausblick kann man sagen, wir werden auch das ein oder andere Mal auf den Schulsport zurückkommen, Tim, oder? Also die eine Episode soll es nicht gewesen sein.
Nein,
da kann man sich bestimmt auch nochmal konkretere Sachen, wie zum Beispiel Kompetenzen hast du schon
angesprochen. Notengebung war ja auch mal gewünscht, glaube ich.
Mhm. genau, Notengebung.
Boah, es gibt so viele, weil auch so viele darin forschen, gibt so viele spannende Subthemen. Was ich spannend finde zum Beispiel, das ist auch Scham und Beschämung.
Total, boah, super. Also finde ich auch so spannend.
Seinen Körper zu exponieren in der Pubertät, die Diskussion, die es dann um Mono- und Koedukation, also rein Jungs-Sportunterricht, rein Mädchensportunterricht gibt. So, ne? Da hängt, also okay,
ja.
Also wieder sind wir ja, schon wieder drin.
Wir sind wieder drin, ja, aber was, das ist ja, ja auch, da merkt ihr, glaube ich, auch, dass wir uns ja das sehr beschäftigt. Und ich habe dir schon eine Sache erzählt, die habe ich auch in meinem Seminar erzählt. Als kurze Transition gebe ich noch einfach was rein, nämlich eine Erfahrung aus meinem eigenen Sportunterricht, die ich damals im Sportunterricht nie so wirklich eigentlich, die mich nicht gekümmert hat. Vielleicht war ich ein egoistischer Mensch, kann schon sein. Aber Tim, du kennst schon meinen Völkerball, meine Völkerball-Erinnerung.
Ich liebe Völkerball, los. Ja?
So, ich habe
liebe
auch,
Völkerball.
So, pass auf, und ich habe auch gerne Völkerball gespielt. Und da war eine Situation aus unserem Sportunterricht.
Völkerball.
Ja, Volk gegen Volk.
Völkerball.
Ja. Und da haben sich die, ich würde es jetzt rückblickend vielleicht als Leistungsschwächeren, wie auch immer, ich möchte es jetzt gar nicht beschreiben, was für Leute es waren. Auf jeden Fall, nachdem dann gewählt wurde und die Mannschaften angefangen haben zu spielen, haben sich praktisch diese Schüler freiwillig an die Abwurflinie vorne gestellt und haben sich dem gegenüber sozusagen dargestellt und wollten abgeworfen werden, weil sie nicht mitspielen wollten. So, in der ersten Stunde und in der zweiten
Selbstmord.
Stunde, genau, richtig. In der ersten und zweiten Stunde geht dann der andere Schüler dahin und knallt den Ball von einem Meter gegen die andere Person. Okay, und jetzt kommt das Spannende. Also natürlich erstmal schaurige Situation eigentlich, wenn man sich den Mehrwert von Sportunterricht vors Auge führen möchte. Aber in der zweiten Stunde oder dritten Stunde, dann wird dieses vermeintlich leichte Ziel gar nicht mehr wahrgenommen. Weil man gesagt hat, oh,
geil,
jetzt ist mir hier mein Opfer auf dem Silbertablett serviert, das will ich aber eigentlich nicht.
Das ist witzig, also ich mag solche Geschichten total und die würden mich auch als Sportlehrer total reizen und interessieren. Da wird es ja eigentlich spannend. Ich meine, wo alles funktioniert und ich in der Oberstufe mit tollen Schülern
im Leistungskurs
ja, Handball spiele und genau, die 6-0-Abwehr trainiere, das ist doch geschenkt.
Ja.
Das ist doch geschenkt. Spannend wird es doch da, wo die keinen Bock haben, wo man wirklich mit Abneigung konfrontiert ist und dann die Frage beantworten muss, wieso sollen wir das überhaupt machen?
Genau.
Jetzt müssen die Antworten kommen und dann müssen Handlungen kommen. Und dafür bilden wir an der Uni aus.
Also wenn Sportlehrer mit Schulsportverweigerung zu tun haben, ja, übrigens auch ein Episodenthema, was nochmal sehr spannend ist.
Meistens völlig zu Recht.
Die Verweigerung,
sollte, ja. Schulsport sollte man erstmal verweigern. Man sollte immer als Jugendlicher mit einer Verweigerungshaltung
genau
reingehen und
was
sich dann überzeugen
da
lassen. Sich dann überzeugen lassen.
Genau. Ja, aber ich sage mal, die Preise verdienen eigentlich diejenigen, die nicht den Leistungsstärkeren entwickeln. Das soll natürlich auch passieren. Aber genau die Leute, die dann häufig den Turnbeutel vergessen oder sich generell dem Schulsport verweigern, die abzuholen, die Sportlehrer haben eine Medaille verdient.
Das ist immer witzig. Ist Friedner zwar wieder bei Sportunterricht, aber vielleicht
nein, ja.
Der ist auch medial so mies aufgestellt. Egal, ob es Fuck you Goethe oder was weiß ja, ich was
stimmt,
ist. Sportlehrer, immer Trillerpfeife, immer klettert einer das Tau hoch.
Immer und Trainingsanzug.
Das ist doch lächerlich.
Ja.
Das ist der Sport der Medien, auch in Literatur. In allen. Ich habe den Sportunterricht noch nie sowohl in Romanen als auch im Fernsehen anders dargestellt bekommen als militärische Schulung.
Ja, Stereotyp.
Ja. Zack. Deswegen wäre mir daran gelegen, auch durch diesen Podcast zu zeigen, da machen tolle Lehrer ganz tolle kreative Sachen und die sind ganz anders als Militärdrill, sondern die machen, was ich toll finde, habe ich schon mal gesagt, so partizipative Ansätze, lassen Schüler mitentscheiden. Es gibt, nennt sich Lebensweltorientierung. Mhm. Die gehen mit den Schülern raus, ne, ins Umfeld, in die Stadt, guckt, was gibt's dort, machen vielleicht Parcours oder setzen sich mit Skateboardern, auch ein großes Thema, Skateboarding auseinander und gucken wirklich, was passiert und versuchen, die Schüler in ihren Lebenswelten, in tatsächlich realen Lebenswelten ja aufzufangen. Das finde ich beachtlich.
Das finde ich auch ganz wichtig. Thema Fitnessstudio, ja.
Da ist Sport ein tolles Fach und da muss man sich auch nicht unter den Scheffel von anderen Fächern stellen. Da haben wir einen ganz tollen und wichtigen Bildungsauftrag. Fange ich an? Ich fange an. Wo sind wir? Wo sind wir?
1990.
Ja, da war ich 14. 1990. Und da kann
da war ich übrigens minus 2.
Ja, schön. Da hat man an dich gedacht schon vielleicht so ein bisschen, dass es dich mal geben sollte.
Oh, das, da habe ich noch nicht frag nachgefragt, nach. Wann da gestartet wurde.
Wir wollten sowieso mal Muttertag machen und ja, Mütter hier anrufen. Könnten wir dann mal fragen. 1990 erzähle ich mal eine traurige Geschichte. Für mich traurig. Ich hole ein bisschen aus, weil es, glaube ich, witzig ist. Ich habe eine E-Mail bekommen von einem emeritierten Professor hier in Mainz. Der hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es eine Wall of Fame gibt. Wusstest du das? Es gibt eine
von was?
Ja, von erfolgreichen Mainzer Sportstudenten und Beschäftigten an der Uni. Die meisten sind aus den 60ern, 70ern, 80ern, haben Hochschulmeisterschaften und Ähnliches gewonnen.
Gibt es auch für mich eine Wall of Shame?
Ja, richtig dir ein. Und dann, da sind viele Leichtathleten auch dabei, aber auch alle. Also toll, wie Mainz, was Mainz für eine Vergangenheit hat, muss ich sagen. Dem Professor habe ich dann mit Spaß zurückgeschrieben, dass ich viele Billardturniere gewonnen habe im Alter von 17, 18, 19 in Kneipen. Und dass ich zweimal Saarlandmeister war. Ich schenke erst mal ein. Dass ich zweimal Saarlandmeister war, das ist toll, Saarlandmeister bist du wirklich, kannst du in allem werden. Ich war es im Fünfkampf, Block-Fünfkampf hieß es damals, und im Hürdenlauf. Ich war also auch ein großer Leichtathlet. Ah, ja. Also ich, ja, genau.
Leistung, Leistung!
Ja, das hat mir Spaß gemacht, das habe ich gut gekonnt und ich war der Beste und ich war gern der Beste. Und dann, als ich 14 war, ist was passiert. Die Hürden wurden höher, die Abstände größer und vor allem sind die anderen plötzlich größer geworden. Ich war immer noch ein Kind und die Leute neben mir waren plötzlich erwachsen.
Tja.
Und dann erinnere ich mich an einen Endlauf im Ludwigsparkstadion in Saarbrücken. Und dann habe ich gemerkt, mein Vater hat es noch auf Video aufgenommen, das war nicht mehr, da war nicht mehr mitzuhalten. Ich war da also wirklich mit großem Abstand da irgendwie Achter in diesem Endlauf geworden. Und dann habe ich aufgegeben.
Ja.
Also nicht jetzt direkt
danach. Was wäre aus dir geworden, wenn du noch gewachsen wärst?
Ich wäre der Wall of Fame wahrscheinlich. Ja, aber schon komisch, ne? Also das war dann irgendwie, dass die Durststrecke hätte ich nicht ausgehalten. Ich war da so auch auf Gewinnen hatte ich so Bock, ne? Und ich hätte tatsächlich noch 3-4 Jahre warten müssen. Meine Entwicklung war den anderen da. War ich da unterlegen zu dem Zeitpunkt, bis ich da wieder dran gekommen wäre. Wie hältst du sowas durch, ne? 1990 Saarlandmeisterschaften.
Denk dann nicht. Schön. Ja. Ich kann leider nicht sowas Privates. Vorbei. Ich kann nicht so was Privates mitteilen.
Nee, ich weiß.
Aber ich versuche natürlich auch irgendwie mit meiner Persönlichkeit was zu verbinden. Und ich gebe dir ein kleines Rätsel oder auch die Hörer dürfen gerne mitraten. Ich habe mit 8 Jahren mit einer Sportart begonnen. Und jetzt kommt mein Rückblick aufs Jahr 1990. In dieser Sportart ist zum 6. Mal 1990 Weltmeister geworden Garry Kasparov.
Ja, das. Ja, das einfach, weiß ich. Gell? Und einfach. Warte mal, ich krieg seinen Gegner, warte mal, der hieß ähnlich, der Gegner, Karpov hieß der Gegner, der Ständige.
Weiß,
ne?
Ich gar nicht.
Schach.
Ja, Schach, genau. Ja, übrigens, spannendes,
toll.
Ich sag jetzt mal, sportphilosophisches
toll.
Thema auch, ja.
Toll.
Und
warum bist du nicht dabei geblieben?
Ja, weiß nicht.
Hätte ich cool gefunden.
Ich spiele auch noch hobbymäßig. Bist
Schachschiedsrichter geworden, schätze ich.
Ja, aber gut, Garry Kasparov kennt man ja. Wer den nicht kennt, der hat ja bis 2005.
Ist der Vitali Karpov? Also kurze Hörerfrage, wie hieß der ständige Gegner von Kasparov? Aber
wir reichen es nach. Wir haben so eine Bonus. Ach, übrigens, wir haben bei Instagram so eine Bonus.
Karpov gegen Kasparov. Ja, klar. Ja, so, und jetzt ist immer noch dieser Norweger da jetzt Top-Mann?
Oder bin ich aktuell jetzt nicht dabei? Ja. Ich verfolge nur Kasparov ab und an, weil er ja jetzt in die Opposition gegangen ist.
Ja, ja.
Politisch.
Ja, ja.
Ja. Der wurde ja 2007 nicht zu den Präsidentschaftswahlen zugelassen, weil seine Partei anscheinend keine Partei sein sollte. Aber das möchte ich politisch wollen wir jetzt hier nicht werden. Aber das ist so Garry Kasparov. Da muss
warum
dran denken.
Fängt man mit 8 mit Schach an? Was ist da los gewesen?
Soll ich dir sagen, wie es ging? Die kamen in die Grundschule.
Ja.
Grundschule.
Und wie kommen die auf dich dann?
Bitte?
Du konntest
ich war klein und dick.
Wusstest, wie man die Figuren zieht.
Ich wusste noch gar nichts.
Wie eine Rochade geht. Null. Wusstest, ach so,
gar
wie
nichts.
Haben die dich gecastet?
Ja, weiß ich nicht. Vielleicht war ich optisch.
Was ist ein Schachspielertyp?
Ein klassischer Schachspielertyp. Ja, breiten Ellenbogen, um das Kinn aufzustützen.
Das ist ein toller Sport, Schach. Ich kann es echt mäßig, so muss ich sagen.
Ich glaube, ich kann es mittlerweile auch mäßig. Also, aber wie gesagt, das ist ja schon auch von vielen Leuten gehatet.
Hm.
Dass, wenn man Schach als Sport bezeichnet, ich glaube, da sind sich die E-Sportler und die Schachspieler einig, dass sie da sehr gehatet werden.
Man hat sich langsam daran gewöhnt beim Schach, ne? Dass es irgendwie ein Sport ist.
Aber das war meine Episode aus dem Jahr 1990. Schön.
1990 sind wir Weltmeister geworden. Ne? Und wenn man sowas sagt, dann weiß man sofort, es geht
74, 90, 2000.
Dann geht es um die Herren. Und die da war ich auch irgendwie im Urlaub und es ist ein 1-0 so im Finale gewesen, dass man den Mist dann noch weiß. Ne?
Tja.
So, also diese coolen Trikots da gehabt, wo die Deutschlandfahne so versetzt war mit so einer Raute drin.
Ja,
und so.
Ja, ja, die kommen ja, diese ja, ganzen Oldie-Trikots, die kommen ja wieder, sind auch übrigens jetzt schweineteuer, wenn du ein Original zu Hause hast.
Lass mal rüberwachsen. Ich suche nach einem Original-Sport-Goofy-T-Shirt von Adidas zurzeit, das ich im Alter von 10 Jahren hatte, das ich noch genau vor Augen
habe. Du kannst schon mal direkt einen Suchauftrag eingeben.
Leute, wer für mich ein Sport-Goofy-T-Shirt findet, bitte an die JGU Mainz, Professor Bindel schicken, Albert-Schweizer Straße 22.
Finale.
Ja.
Schon wieder.
Ja. Es geht immer schnell vorbei.
Jo, ne? Leute, ich muss auch nochmal herzlich Danke sagen. Ich habe ja letzte Episode immer dafür Werbung gemacht, dass ihr uns doch bitte abonnieren sollt auf den verschiedenen Podcatchern. Herzlichen Dank, hat sensationell funktioniert.
Hat es nicht funktioniert?
Doch, das hört sich ironisch an. Sollte nicht ironisch werden. Ja. Leute, wirklich danke. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, macht's doch bitte. Und für alle, die auf Apple Podcast hören, schreibt uns doch eine kleine nette Bewertung, da freuen wir uns.
Ja,
wir werden wirklich, ich habe dir die Zahl geschickt, gell? Also wir werden gehört. Ja. Wahnsinn, ich bin toll.
Und uns fehlen noch so ein bisschen die Rituale, sollen wir Armdrücken machen am Ende jeder Episode und dann gucken, weil du jetzt auch deinen Bizeps so trainiert hast und ich nur noch ins Freibad gehe.
Ich habe ihn gemessen.
Achso,
trainiert und gemessen, ja.
Sollen wir hier Armdrücken machen und dann zersteckt das die Technik. Wir können so...
Ja, warte. Gewonnen.
Okay, jetzt gehe ich weniger ins Freibad und gehe auch nochmal in die Bude. Ich gehe wirklich trainieren. Heute wollte ich eigentlich nicht. Es ist auch schon doch zu spät.
Ja, ich gehe heute in Sportunterricht. Ich guck mal, wer es noch auf hat. Und,
Übrigens, Sportlehrer
ist nicht geschützt, gell? Darf sich Sportlehrer nennen? Jeder darf sich Sportlehrer nennen.
Ach cool, dann mache ich das.
Ja? Ja, ich bin ab jetzt Sportlehrer.
Ich auch.
Ja, gut, ich bin wirklich Sportlehrer.
Wieso bist du Sportlehrer?
Ja, ich habe auf Education studiert.
Ach, dann ist man Sportlehrer, wenn
guck, das habe ich jetzt so definiert. Man
praktiziert.
Siehst du? Ach so.
Ich muss sagen, ich bin praktizierender Sportlehrer.
Praktizierender Sportlehrer.
Ja, ich bin auch Sportlehrer.
Nicht schlecht.
Ich muss ja verraten, dass ich war nie im Referendariat. Dann sagen einige auch, oh, der Bindel so, der muss ja selber mal da in die Schule. Ich muss Schulpraktika machen, sogar nach dem rheinland-pfälzischen Hochschulgesetz muss jemand, der eine Didaktikprofessur hat, auch Schulerfahrung haben. Finde ich auch gut. Habe ich vieles nachweisen können, weil ich Forschung in Schulen gemacht habe, aber ich muss tatsächlich auch nochmal lernen. Und da freue ich mich drauf und da werde ich von berichten.
Ja, cool.
Aber ich glaube, ich bin auch kein schlechterer Sportdidaktiker als jemand, der über Jahre in der Schule war. Der kann auch gar nicht publizieren und in high-gerankten Journals erscheinen. Und ich glaube, dass mir die Distanz im Sportunterricht immer ganz gut tut, weil ich immer fragen kann,
Das kann ich bestätigen. Also es ist spannend. Diese Frage nach dem Warum eigentlich stellen wir hier sehr oft. What the hell is going on here?
Und wenn man in der Schule erstmal drin ist, dann...
Und das meine ich, wenn du in der Schule gesetzt, drin,
ne? Genau,
dann fällst du praktisch in Love, was ich ja eben gesagt habe, dann beschäftigst du dich mit der Sache so eng, dass man vielleicht nicht mehr den Schritt nach außen wagen kann.
Going native, right. Ja. Man kann sich nicht mehr hinterfragen.
Ja, wir wissen mittlerweile, dass es auf den Nägeln brennt und was eine Mykorrhiza ist.
Ich habe mal gegoogelt.
Haben wir jetzt noch irgendwas, was wir nachreichen müssen?
Es gab wenig Lieder. Ich habe einfach ganz am Anfang dieser Episode, hast du aber nicht gemerkt, versucht die Fanta 4 zu zitieren. Die Musik ist aus, hast du gesagt, im Fitnessstudio. Da habe ich gesagt, und ist immer noch da.
Ach so.
Das ist Tag am Meer.
Und dann sage ich noch hinterher... Es ist 1996, meine Freundin ist weg und freut sich in der Südsee.
Und wir hatten doch hier 54, 74, 90. Ja. Das müsste dann auch leider mit auf den
Ich schiebe noch eins, den Klassiker nach, bei jeder Instagram-Story, jeder zweiten. Es lebe der Sport. Nein.
Meinst du, der muss rein oder was?
Den habe ich jetzt schon integriert. Ach, schon von bei.
Okay. Also nach der 5. Episode, dann machen wir eine kleine Spotify-Playlist für euch.
Ja, genau. Und als Ausblick innerhalb, also...
Oh, was ich immer ganz furchtbar finde an der Stelle, an alle Sportstudierenden der Uni Mainz, Sporteignungsprüfung und dann läuft da in die Army Now, habe ich schon mehrfach gesagt.
Ja,
ich furchtbar.
vielleicht hört uns ja wer und drückt nächstes Mal irgendwie, was könnte man sonst...
ja, wenn ich vorbeikomme, dann schnell.
Willkommen im Regenbogenland oder Gummibären. Ja, wir überlegen uns was Passendes, was für die Sporteignungsprüfung passen könnte.
Everybody passt ganz gut. Von alle Sport studieren.
Von wem ist es?
Absolutely everybody. Amarena Amoroso, Vanessa Amorini.
Amarena-Becher, bitte. Ah, genau. Also Leute, ja. Das war unsere erste Episode zum Sportunterricht. Das wird nicht die letzte gewesen sein. Aber ich glaube, wir haben einen ganz schönen Überblick, einen einführenden Überblick zu Sportlehrer gegeben.
Das war super. Ja. Ich freue mich schon, den anzuhören.
Ja, auf alle Fälle. Und mit dem Claim war das ganz schön, wie wir uns verabschiedet haben, oder?
Ja.
Wollen wir das so etablieren lassen? Ja,
genau. Das war One and a Half Sportsman. Ihr habt eine Frage.
Wir haben zwei Antworten.
Mein Name ist Tim Bindel.
Und ich bin Christian Theiss.
Dann gehabt euch wohl.